Hallo und herzlich willkommen. Das hier ist Mixing Senses, der Podcast zum Kunstprojekt Vison. Ich bin Benjamin und ich freue mich, dass ihr es hierher geschafft habt. Vison Mixing Senses ist ein Digitalkunstprojekt rund um alles Audiovisuelle und wir wollten uns kreativ damit auseinandersetzen, wie wir Musik wahrnehmen, was Musik auslöst und was digitale Technik daran verändert. Musik hat viele Qualitäten. Manche davon kann man in visuelle Eindrücke und Symbolsysteme kodieren, wie Noten zum Beispiel. Andererseits berührt uns Musik emotional. Wir können spüren, wie uns Musik in Bewegung versetzt und uns zum Mitsingen animiert. Wir wollen versuchen, den sinnlichen Code der Musik zu entschlüsseln und neu abzumischen. Mixing Senses eben. Und dafür haben wir eine digitale Ausstellung gestaltet und wir laden euch herzlich ein, teilzunehmen und mitzumachen auf www.mixing-senses.art. Das ist www.mixing-senses.art. Dieser Podcast begleitet unsere digitale Ausstellung und wirft Schlaglichter auf einzelne inhaltliche Gesichtspunkte. In jeder Episode tauschen wir uns mit Fachleuten aus und interessanten Personen zu einem bestimmten Thema. Und das hier ist schon Episode 2 dieses Podcasts. In der ersten Folge haben wir uns als Projektteam getroffen. Wir haben diskutiert, wie wir unser Projekt uns vorstellen und was da schon alles eingeflossen ist. Die nächste Episode steht auch schon fest und wird voraussichtlich, ja, sage ich das schon, ja doch, also am 17.12. habe ich mir mal notiert, da wird sie erscheinen. Es lohnt sich also, diesen Podcast zu abonnieren für interessante Einblicke in Sachen Musik, in Sachen digitale Kunst und ja, Kultur in der digitalen Gesellschaft. Abonnieren geht zum Beispiel bei Apple Podcasts, bei Spotify. Man findet uns über die Podcast-Suchmaschine Feed. Das ist FYYD, das empfehle ich auch immer gerne. Oder ganz klassisch und mir am allerliebsten, wenn ihr das macht, über den RSS-Feed mit einer Podcast-App eurer Wahl. Auf Android zum Beispiel AntennaPod und auf iOS Overcast. Dieser Podcast wird unterstützt von Cyanide. Vielen Dank dafür. Cyanide ist ein Musiktech-Startup aus Berlin und Mannheim, das Unternehmen aus der Musik- und Kreativwirtschaft beim Übergang ins KI-Zeitalter unterstützt. Dafür entwickelt Cyanide Algorithmen zur Verschlagwortung und Empfehlung von Musik. Das bedeutet, dass die KI von Cyanide Musik direkt gewissermaßen anhören kann und zum Beispiel sagen kann, welche Stimmung, Genre oder Tonart in einem Musikstück vorkommen. Außerdem kann sie akustische Ähnlichkeiten zu anderen Titeln herstellen. Das nutzen beispielsweise verschiedene Unternehmen, darunter der SWR oder die DJ-Plattform BPM Supreme, um ihre Kataloge per Stimmung oder Similarity Searches besser durchsuchbar zu machen. Cyanide beschäftigt sich also damit, wie sich die professionelle Arbeit mit Musik durch Technologie erleichtern lässt. Und das ist wichtig, in einer Zeit, wo noch nie so viel Musik verfügbar war wie heutzutage. Mehr Infos gibt's auf cyanide.ai. Ja, und hierzu ein kleiner Transparenzhinweis. Die Podcast-Partnerschaft, die hilft uns dabei, die Kosten, die bei der Podcast-Produktion entstehen, zu senken. Und das bedeutet im Endeffekt einfach nur, dass wir mehr Podcasts zur Begleitung unseres Projekts machen können. Das heißt, mehr inhaltlicher Input, öfter mit interessanten Leuten, ja, länger. Alles hübscher, könnt ihr euch vorstellen. Das Wichtigste dabei ist natürlich bei der Auswahl von Themen, beim Einladen von GästInnen, also bei allem, was irgendwie Inhalt und Redaktion betrifft, wie oft Folgen erscheinen und so weiter und so fort. Da sind wir weiterhin natürlich völlig frei und wir können das so gestalten, wie wir wollen. So, dies gesagt habend, nun zum heutigen Thema. Für Maren können Klänge eine Farbe, eine Form und sogar eine Oberflächenstruktur haben. Denn Maren ist Synästhetin. Das bedeutet, dass in ihrer Wahrnehmung Bereiche auf besondere Art und Weise miteinander verknüpft sind. Dadurch entstehen überraschende Wahrnehmungskombinationen. Und das ist ziemlich selten. Nur ungefähr 4% der deutschen Bevölkerung weisen mindestens eine Form der Synästhesie auf. und die sind dann auch noch unterschiedlich intensiv ausgeprägt. Wir sprechen in unserem Gespräch über das Musikmachen mit Synästhesie und über Marens Alltag als Synästhetin. Wie schlägt sich das bei ihr persönlich nieder? Und wie hat sie überhaupt gemerkt, dass ihre Wahrnehmung ja irgendwie ein bisschen anders läuft als beim Großteil der Leute? Außerdem diskutieren wir Hintergrundinformationen zum Thema Synästhesie und wir schauen uns an, was der Animationsfilm Ratatouille mit dem ganzen Phänomen zu tun hat. Endlich genug geredet. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Und ich spreche jetzt mit Maren, Lehramtsstudentin aus Frankfurt. Hallo Maren.
Hi, schön, dass ich wieder dabei sein kann.
Ja, ich freue mich auch sehr, dass wir uns miteinander unterhalten können. Und ja, eine Schwierigkeit ist schon tatsächlich am Anfang für mich, als ich mich vorbereitet habe, war so ein bisschen die Frage, wie fängt man so ein Gespräch überhaupt an? Weil wir heute über Synästhesie sprechen wollen und für mich gab es da in der Vorstellung so ein paar so verschiedene Optionen. Also man könnte natürlich so super mit der Tür ins Haus fallen und sagen so, ja, irgendwie Klangbeispiele nehmen und keine Ahnung, die vorspielen und sich darüber unterhalten, weil wie das jetzt sich für deine Wahrnehmung ist, wie sich das für dich anfühlt. Oder man könnte irgendwie mit einer so typischen Vorstellungsrunde starten, alles mögliche Optionen, die mir aber alle irgendwie nicht gefallen haben. Das war alles so ein bisschen cheesy, so ein bisschen, genau, so ein bisschen eine Zirkusnummer. Das wollte ich nicht und dann habe ich mich daran erinnert, an eine ganz, ganz interessante Sache. Es muss jetzt schon einige Monate her sein, da saß ich in einer Runde irgendwie abends mit anderen Leuten zusammen, so einer Konstellation, wo sich alle noch nicht so wirklich so gut kannten, wo es so ein bisschen darum ging, so, ja, keine Ahnung, so ein bisschen auf Tuchfühlung zu gehen, sich kennenzulernen und so weiter. Und in einer, es gibt ja diese typischen Situationen, wo dann irgendwie das Gespräch so ein bisschen einschläft und wo man dann sich nichts mehr zu sagen hat, weil man sich noch nicht so gut kennt. Und da hat dann einer so ein bisschen so einen Smalltalk-Trick aus dem Hut gezogen, den ich super, super gut fand. Und zwar hat er gefragt so, ey, auf welchem Konzert wart ihr denn zuletzt? Und das hat funktioniert. Also das war dann wirklich so, dass dann jeder irgendwie so aus seiner Sicht erzählen konnte, hey, da war ich da, das letzte, muss ich überlegen und hat mir super gut gefallen, es war draußen, es war drin, keine Ahnung. Und es gab dann auch Leute, die so Gemeinsamkeiten gefunden haben, so, hey, ich war bei XY und dann hat der Nächste gesagt, so, hey, da war ich auch und dann hat sie gesagt, ey, toll, wo war das und hier Düsseldorf oder keine Ahnung und dann so, ah, cool, das war das gleiche Konzert, da hätten wir uns ja treffen können, irgendwie so, hat das, ist es vonstatten gegangen und das ist mir in Erinnerung geblieben, weil das irgendwie super gut funktioniert hat. Cool. Und deswegen würde ich diese Frage auch an den Anfang von unserem Gespräch stellen, auch vor dem Hintergrund, dass wir ja jetzt, dass diese Frage, auf welchem Konzert warst du zuletzt oder als letztes, ja, während der Corona-Pandemie, in der wir uns ja befindet, so eine gewisse Brisanz gewinnt. Also entweder ist es super lange her und man vermisst das so ein Stück weit, oder es ist gar nicht so lange her und dann war es ein besonderes Erlebnis, weil das halt irgendwie mit Hygienekonzept und mit Abstand und Maske und so weiter zusammenhängt. Genau, und deswegen, also kannst du das sagen? Kannst du dich erinnern, auf welchem Konzert du als letztes war?
Und ja, ich erinnere mich, aber es ist tatsächlich schon eine ganze Weile her.
Ja.
Also das letzte wirklich große Konzert, und was ich wirklich als klassisches Konzert bezeichnen würde, wäre Teasy, falls der dir was sagt.
Nee.
Wir waren in Frankfurt.
Ja.
Das war total spontan. Da bin ich mit einer Freundin nach der Uni noch irgendwie ganz spontan, haben wir da Tickets bekommen. Und es war, das werde ich, glaube ich, nie vergessen. Es war tatsächlich ein total cooles Konzert. Waren völlig underdressed, weil wir wirklich nicht darauf vorbereitet waren. Und dann sind wir da abends noch hin und es war der Hammer.
Ja, cool. Und was für Musik ist das genau?
Finde ich schwer so einzuordnen. Ein bisschen in die Pop-Richtung, aber dann auch so ein bisschen... Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Also irgendwie so ein Mix.
So ein Mix.
Ganz schwer. Zwischendurch rappt er ab und zu, aber okay. Dann singt er auch wieder. Und, genau. Danach war ich in ich habe jetzt gerade ein Auslandssemester gemacht und da war ich in England bei so einem, das war kein richtiges Konzert, aber so einen Pub-Abend, wo quasi so Open Mic war und Leute einfach spielen konnten und singen konnten. Wenn man das zählt, dann war das wahrscheinlich dann ansonsten noch mein letztes Konzert.
Und ich würde ja sagen, dass wenn man irgendwie Musik begeistert ist oder gerne Musik hört, dann gibt es ja eigentlich nichts, also dann ist ja eigentlich Live-Musik so schon das Höchste der Gefühle. Also ist dann das Musikerlebnis irgendwie am intensivsten, es sind auch andere Leute da, im Moment mit Maske und Abstand, aber ansonsten sind schon andere Leute da und man hat so ein gemeinsames Erlebnis. Also das Konzert an und für sich ist schon ein intensiveres Musikerlebnis, als das jetzt so irgendwie aus der Dose zu hören oder so das alltägliche Spotify-Gedudel, sag ich mal, so ein bisschen abwertend. Yeah. Aber es ist ja tatsächlich ein qualitativer Unterschied. Und jetzt habe ich mich gefragt, vor dem Hintergrund, wie ist es denn für dich als Synästhetikerin? Ist das auch ein nochmal intensiveres Erlebnis oder wie zeigt sich denn die Synästhesie bei einem Konzert?
Ich glaube gar nicht, dass bei einem Konzert die Synästhesie, also ich weiß natürlich nicht, wie es ohne ist sozusagen, ne?
Ja.
Aber ich glaube gar nicht, dass da der Unterschied so massiv ist, weil bei so einem Konzert sind allgemein ja so viele Reize irgendwie prasseln da auf einen ein und man sieht viele Leute, man tanzt vielleicht mit anderen Leuten irgendwie und man hat ganz viel optisch sowieso um sich rum und natürlich akustisch. Von daher, natürlich habe ich diese Eindrücke parallel, definitiv. Aber für mich machen die bei Konzerten gar nicht den Riesenunterschied, sondern eher, wenn ich mich, ich glaube, den massivsten Unterschied macht es für mich, wenn ich mich konzentriert wirklich mit Musik beschäftige.
Also beim Konzert ist quasi die Reizüberflutung schon so hoch, da ist da ist quasi die Wahrnehmung sowieso so massiv überflutet, dass für dich gar keinen Unterschied macht.
Okay. Ja, beziehungsweise vielleicht nicht so im Großen. Also man muss dazu sagen, dass ich eben quasi visuelle Eindrücke zu Musik oder zu Tönen allgemein habe und zu Klängen. Und diese Eindrücke, wie gesagt, habe ich bei den Konzerten schon auch. Aber da konzentriere ich mich in dem Moment nicht so drauf. Also ich nehme die wahr und ich kenne es eben auch in dem Sinne nicht ohne natürlich, aber genau, da spielen sie nicht ganz so die zentrale Rolle.
Aber dann gehen wir doch gleich mal darauf ein, also das konzentrierte Musik hören, das können wir gleich kurz besprechen, aber vielleicht dann tatsächlich kurz zu Anfang. Es gibt ja auch ganz verschiedene Arten der Synästhesie, aber wie würdest du das beschreiben? Wie schlägt sich das bei dir nieder? Was erlebst du? Was nimmst du wahr?
Ja, was ich gerade schon kurz so angesprochen habe, also im Prinzip so bei Musik und Klängen habe ich im Kopf visuelle Eindrücke, sei es zum Beispiel Farben, bei Musik, also habe ich ganz oft Farben im Kopf. Oder häufiger auch Formen oder wenn ich bestimmte Geräusche oder also gerade im musikalischen Bereich Geräusche höre, habe ich manchmal so Eindrücke von so Oberflächenstrukturen.
Okay.
Schwer zu beschreiben, aber so in die Richtung.
Also Oberflächenstrukturen im Sinne von irgendwie einer rauen Fläche oder einer...
Genau.
Okay.
Also irgendwie entweder, also total komisches Beispiel, aber ich studiere Bio und ich weiß nicht, hast du schon mal so elektronenmikroskopische Aufnahmen gesehen?
Ja, natürlich. Ich war auch im Bio-Leistungskurs war ich tatsächlich damals.
Ja, dann auf jeden Fall. Und das ist zum Beispiel, das kommt relativ nah an solche Eindrücke, die ich da manchmal habe zu Musik.
Okay, also die Musik bekommt für dich in deiner Wahrnehmung so eine haptische Qualität sogar manchmal.
Genau, ja.
Und aber also für dich aus deiner Sicht, was ist denn dann, also Synästhesie, ist das dann ein bestimmter Wahrnehmungsmodus? Nimmst du das nochmal besonders wahr? Also merkst du dann, okay, hier habe ich jetzt eine Farbe dazu? Oder läuft das für dich einfach so mit? Ist das für dich im Alltag überhaupt kein Thema, dass du die Musik so wahrnimmst?
Beides irgendwie. Also man muss dazu sagen, ich wusste ganz lange nicht, dass das nicht normal ist, in Anführungsstrichen.
Ja.
Also ich glaube, ich war so, ja, Oberstufenzeit ungefähr, da habe ich das erste Mal realisiert, ach so, das haben andere nicht, so
Ja.
ungefähr. Das heißt, das lief, solange ich denken kann, irgendwie schon so immer hinten mit, so, aber hat für mich lange nicht so eine wirkliche Rolle gespielt, weil ich dachte, das ist eine Empfindung, wie was automatisch mitläuft, dass man vielleicht ein Lied hört und ein bestimmtes Gefühl kommt manchmal auf oder
Ja.
so. Ne? Da denkt man ja auch nicht bewusst drüber nach, sondern das läuft manchmal im Hintergrund so mit oder entsteht eben so im Hintergrund. Und so ist es in der Regel bei mir auch, wenn ich was höre. Aber wenn ich möchte, dann kann ich mich da schon drauf konzentrieren und dann kann ich mir das auch so ein bisschen, ich will nicht sagen zunutze machen, aber so ein kleines bisschen in die Richtung.
Okay, aber wenn du dann dich wirklich auf die Musik konzentrierst, meinst du das?
Genau, also zum Beispiel auch, wenn ich selber Musik mache und ich habe zum Beispiel jetzt in letzter Zeit nicht mehr so viel, aber ich habe eine Zeit lang relativ viel aufgenommen und habe entweder alleine oder auch im Chor zusammen dann eben zum Beispiel, sagen wir mal, Stimmen aufgenommen. Also Gesang. Und da habe ich zum Beispiel gemerkt, da habe ich in der Zeit, wo ich auch überhaupt gemerkt habe, dass Synästhesie eben ein Ding ist und dass ich das anscheinend habe, das kam in der Zeit, wo ich mich zunehmend mit Musik beschäftigt habe und auch ein bisschen mein Anspruch da an mich selber ein bisschen gestiegen ist. Und in dem Zuge, da habe ich eben angefangen, mehr Musik zu machen und auch selbst eben aufzunehmen, zu singen und dann so ein bisschen das auch. Da wollte ich die Qualität ein bisschen pushen, sage ich mal, in der Zeit. Und in Verbindung damit hat sich mein Gehör verändert. Also ich würde sagen, es ist ein bisschen differenzierter geworden, einfach in der Zeit, wo ich mich mehr damit natürlich eben beschäftigt habe. Und auch viel mit Leuten zu tun gehabt habe, die da total Erfahrung haben und da eben viel lernen konnte. Und in dem Moment habe ich teilweise zum Beispiel gemerkt, also eine Beispielsituation wäre, ich höre zwei Leute, die eben in einer Harmonie zueinander singen. Und da ist es immer ganz unterschiedlich, aber was da immer mal wiederkehrt, ist, dass ich quasi diese zwei Stimmen als Linien wahrnehme. Also ich höre die natürlich und gleichzeitig habe ich im Kopf so ein Bild, wo so zwei Linien sich in einem Verhältnis zueinander bewegen. Und wenn es sich gut und für meine Ohren richtig anhört, dann haben die bestimmte Entfernung zum Beispiel zueinander. Und wenn aber eine Person zum Beispiel für meinen Begriff so ein bisschen schief singt oder so ein kleines Fitzelchen daneben allgemein, dann verändert sich das Verhältnis der Linien zueinander. Also entweder die stoßen sich wie so Magnete ab, so ein bisschen, oder sie berühren sich oder sowas.
Das ist ja
Und
spannend.
ja, fast so ein bisschen mathematisch, manchmal habe ich das Gefühl, aber das ist jetzt nur ein Beispiel. Wie gesagt, ich kann da nicht so eine
Aber
Regelmäßigkeit
man kann es halt sehr gut
ausprobieren.
nachvollziehen, also dass so ein bisschen diese Harmonie des Gesangs so ein Stück weit so ein Tanz der Linien
Ja, die Beschreibung
widerspiegelt.
ist schön, ja.
Ja, also
Ja.
finde ich ganz tolle Beschreibung. Und in dem Zuge hast du das dann auch als erstes Mal gemerkt, also als du dann dich selber mehr mit dem Musik machen, also singen im Chor und so weiter beschäftigt hast. Gab es da so eine
Genau,
bestimmte
ja.
Situation, wo du wirklich sagst, okay, das war so der Aha-Moment schlechthin, da hat es dann Klick gemacht, oder war das eher so ein schleichender
Ich glaube,
Prozess?
das war eher schlecht. Ich habe tatsächlich
Okay,
jetzt in der Vorbereitung, nachdem wir uns kennengelernt hatten und mal
ja.
drüber gesprochen hatten, habe ich tatsächlich darüber nachgedacht, wann ich das gemerkt habe und habe in dem Zuge mal meine Eltern gefragt, ob die das noch wissen, wann ich das mal erzählt habe oder
Also
so.
die Vorbereitung ist wirklich hat wirklich weite Kreise gezogen.
Auch so ein bisschen.
Ja, sehr
Also
schön,
da hört es
ja.
dann eigentlich auch auf. Aber ich habe die mal gefragt, ob die sich an was erinnern, was ich nicht mehr weiß oder so.
Ja, okay.
Aber so richtig ein Moment war das nicht. Es war eher so eine Phase, eben so, war da vielleicht so 15, 16 oder sowas.
Ja, also ich glaube auch, man romantisiert dann, also jetzt in meiner Vorstellung war das natürlich so, oh, da muss doch so ein Riesenmoment gewesen sein, aber ich denke, man romantisiert es dann auch ein Stück weit so aus so einer dramaturgischen Sicht, so Mensch, das wäre doch cool, aber na klar, also natürlich sind solche Sachen, die so tief in einem drinstecken, die begleiten einen und man merkt es erst nach und nach, wie sich das vielleicht unterscheidet von anderen Leuten. That said, würde ich mal noch einen Schritt zurücktreten und so deine Beschreibung ein bisschen unterfüttern oder akzentuieren, sage ich mal, mit so einer offiziellen Definition. Da können wir uns vielleicht noch mal ein bisschen dann ein bisschen darüber unterhalten und so ein bisschen feingliedriger das diskutieren.
Ja,
und zwar habe ich mich auch vorbereitet und habe dafür nicht meine Eltern, sondern Tante Google konsultiert und bin tatsächlich ganz interessant auf die Deutsche Synästhesie-Gesellschaft gestoßen. Das ist ein Verein, der sich zur Aufgabe gemacht hat, in die interessierte Öffentlichkeit, sage ich mal, zu informieren und Informationen bereitzustellen über Synästhesie, um das einfach bekannter zu machen und das einfach zu zeigen, okay, das gibt es und so läuft das und so ungefähr. Und die wollen auch in gewisser Weise eine Kommunikationsplattform sein für Leute, die sich dafür interessieren, also für Synästhesisten an und für sich, aber auch für Forschende in dem Gebiet und so weiter, alle, die sich dafür interessieren. Und ganz interessant, die haben eine sehr schön aufbereitete Webseite und dort dann halt auch eine Definition stehen, die sich auf psychologische Literatur stürzt. Und das würde ich einfach mal kurz zitieren bzw. vorlesen. Ja, und demnach steht nämlich dort, Synästhesie sei eine Variante der Kognition, basierend auf einer neuronalen Gehirnstruktur, bei der verschiedene Gehirnareale auf besondere Art und Weise miteinander in Verbindung stehen. Punkt. So, einmal. Und zweiter Satz ist, dadurch werden bestimmte Wahrnehmungsphänomene und Denkprozesse ermöglicht. Ich sehe gerade, da ist ein Fehler drin. Egal. Sorry. Dadurch werden bestimmte Wahrnehmungsphänomene und Denkprozesse ermöglicht, die in einem neurotypischen Gehirn nicht möglich bzw. anders geartet sind. Und also neurotypischen steht hier in Anführungszeichen und das soll so ein bisschen, glaube ich, so das Otto-Normal-Gehirn oder so bezeichnen. Und dann gab es noch einen Satz, ein bisschen weiter unter, Absatz, den ich da auch ganz interessant fand, wo das einfach mal auf eine Äußerung eingedampft war. Und zwar heißt es dort, Synästhesie bedeutet also die Miterregung eines primär nicht beteiligten Gehirnareals. Also hier wird tatsächlich, und das ist das Besondere, das Interessante, was auch jetzt hier in dem Kunstprojekt, was jetzt hier im Hintergrund so ein bisschen mitläuft in unserem Gespräch, eigentlich uns so fasziniert hat oder so begeistert hat von der Idee, dass das tatsächlich als kognitiven Modus sozusagen gibt, also diese Miterregung von Gehirnarealen. Also das ist tatsächlich das, was wir mit diesem Äußerung Mixing Senses, also hier wird tatsächlich eine Vermischung, eine Synchronität hergestellt zwischen verschiedenen Sinneswahrnehmungen, zwischen verschiedenen Erregungszuständen und das ist einfach super spannend.
Ja, cool.
Ja,
also auf so wissenschaftlicher Ebene habe ich da keine Ahnung, deswegen war das für mich jetzt gerade auch echt spannend.
Ja, aber was sagst du denn dazu oder was würdest du aus deiner Position, sage ich mal, sagen, zu der, also klar, natürlich ist das also sehr abstrahiert und irgendwie Variante der Kognition, Gehirnstruktur, alles Mögliche, das kriegt man natürlich im Alltag nicht so mit, wenn man das so erlebt, aber ja.
Ja, klar, es klingt natürlich erstmal sehr, sehr, sehr groß.
Ja.
Aber es erschließt sich irgendwie, also es macht irgendwie Sinn. So gerade so jetzt der letzte Satz, wo du es nochmal zusammengefasst hast.
Genau.
Dass eben Hirnareale aktiviert werden, sag ich mal, die jetzt erstmal mit der Empfindung nichts zu tun haben, denkt man erstmal so, ne?
Ja.
Und das macht schon Sinn, weil erstmal so, wenn man sich so überlegt, so in meinem Fall jetzt Töne und Visuelles eben, sieht man ja erstmal keine Verknüpfung, aber es macht in dem Sinn irgendwie, ja, schließt sich mir.
Ja, und das ist halt dann das Interessante, worüber man nachdenken kann, ist,
ist halt die Frage, ob das jetzt quasi nur so eine Spezialempfindung ist, sage ich mal, die du quasi hast oder die andere Synästhesisten und Synästhesistinnen haben. Oder ob quasi jetzt, und jetzt wird es ein bisschen, jetzt wird es ein Gedankenspiel, kleine Vorwarnung, ob quasi die Musik tatsächlich diese Eigenschaften hat und eigentlich sind nur oder im Besonderen SynästhesistInnen in der Lage, das wahrzunehmen. Das ist so die Frage, die so ein bisschen, wie gesagt, so gedankenspielmäßig oder phänomenologisch, philosophisch, wie man das auch immer nennen möchte, im Hintergrund schwelt. Aber man kommt nicht umher, sich diese Frage zu stellen.
Ja, was ich mich dann nur frage, ist, dann müssten ja theoretisch die Empfindungen dazu, also jetzt sei es jetzt die visuellen Empfindungen dazu, quasi gleich sein oder zumindest Gemeinsamkeiten aufweisen.
Ja, und das ist natürlich interessant zu fragen. Da gibt es bestimmt eine bestimmte Forschung dazu vielleicht, ich hoffe, dass wir uns im Laufe von dieser Podcast-Reihe noch ein bisschen weiter damit auseinandersetzen können. Aber das ist sowas, was man weiterverfolgen könnte. Was wir auch versuchen, in dem, wenn ich jetzt so ein bisschen, jetzt ist der Werbeblock, sag ich mal, was wir auch versuchen, so ein bisschen zu ergründen mit unserer Online-Ausstellung, die in Kürze startet oder wenn das erscheint, hier schon gestartet ist. Ob es vielleicht so Gemeinsamkeiten gibt. Noch ein Punkt, den ich auch ganz interessant fand, ist, warum diese Definition so allgemein gehalten ist, dass es ganz, ganz viele verschiedene Synästhesien gibt. Und man versucht, glaube ich, mit der Definition wenn man sagt, so besondere Art und Weise, man versucht halt so abstrakt wie möglich alles Mögliche unterzukriegen. Ich würde mal kurz noch über zwei, drei Beispiele, die ich ganz interessant fand, noch mit dir sprechen. Ja. Erstmal, das ist auch quasi von der Webseite der DSG, Deutsche Synästhesiegesellschaft. Und die sagen halt, dass eine der häufigsten Synästhesien auch das sogenannte farbige Hören ist. Also das ist das, was du eben beschrieben hast, so im weitesten Sinne. Mhm. Also dass man mit Geräuschen, Musik gleichzeitig irgendwie Farben und Formen und bei dir sogar noch in besonderer Weise diese Oberflächen, was ich ja nochmal einen ganz, ganz interessanten Aspekt finde. Also dass man das zusammen wahrnimmt. Das Gleiche gibt es auch irgendwie mit Symboliken oder Symbolen oder Zeichen, also Buchstaben, Zahlen und so weiter. Das nennt sich dann wunderbarer Titel Grapheme-Farbsynästhesie. Und dort haben dann irgendwie Zahlen erzeugen dann so einen Eindruck bei Menschen.
Ah, das habe ich schon gehört, ja. Da habe ich mein Buch drüber gelesen. Ja,
interessant. Und dann, was so ein bisschen abseits ist von diesen Sachen, fand ich auch besonders interessant, dass Leute das auch mit einer Zeitwahrnehmung haben. Also bei der Sequenzraumsynästhesie nehmen Leute Zeiteinheiten wahr, also jetzt zum Beispiel Wochentage, Monate, Jahre, in einer räumlichen Ordnung um sie herum. Also oder in einer bestimmten Position vor dem Auge. Also da ist dann, ganz platt gesprochen, ist irgendwie September rechts und Mai links oder umgekehrt, keine Ahnung. Da hat dann gewissermaßen Zeit eine Richtung oder einen Ort im Raum. Und das fand ich auch irgendwie nochmal einen ganz anderen Aspekt. Also dass das nicht nur irgendwie mit so bestimmten Sinneseindrücken zusammenhängen kann, sondern auch mit einem, mit dem Zeit- und Raumerleben. Was man so hat.
Spannend, das kannte ich noch nicht.
Ja. Cool. Jetzt zurück zu dir. Nochmal ein bisschen was, so ein Schwenk aus dem Alltag. Wie bemerkt man das dann im Alltag? Also ist das für dich irgendwie bestimmend im Alltag? Oder bemerkt man das in gewissen Alltagssituationen auch?
Ja, das, was ich vorhin kurz angesprochen hatte oder und dann irgendwie wieder den Faden verloren habe oder ein bisschen
Ja.
abgeschweift bin, ist, ich mache mir es manchmal ein bisschen zunutze,
Ja.
tatsächlich, wenn ich Musik mache, und ich höre eben zum Beispiel das, was nicht so richtig zusammenpasst, eben wieder bei dem Beispiel, zwei Leute singen zusammen in der Harmonie und es reibt sich mein Empfinden nach ein bisschen. Dann hat mir das geholfen oder hilft es mir auch teilweise immer noch, dass ich eben diese Linien
Ja.
sehe und, das ist ganz schwer, das zu beschreiben, aber diese quasi, das hilft mir noch genauer wahrzunehmen, ob diese Harmonie jetzt so stimmt oder noch nicht. Also zum einen höre ich das eben und höre, ob sich das schön anhört oder richtig anhört und aber gleichzeitig sehe ich quasi noch, ob die Linien in einem richtigen Verhältnis zueinander stehen.
Und wenn du jetzt zum Beispiel jetzt nicht als Produzentin, sage ich mal, sondern einfach nur als Konsumentin Musik hörst, also du setzt dich hin und hörst irgendwie ein Album durch oder keine Ahnung, hörst im Radio einen Song, der dir gefällt, ist es da auch bestimmend oder
Ja,
hast,
schon, würde ich schon sagen.
also dass zum Beispiel dir ein Song gefällt, nur weil er eine gewisse Wahrnehmung in dir hervorruft, kann ich mir, also stelle ich mir jetzt so laienhaft vor oder so von der Seitenlinie, von der Draufsicht.
Also ich würde sagen, eine Bewertung, ob mir ein Song gefällt oder nicht, hängt jetzt nicht nur von meinem visuellen Eindruck,
Ja.
sondern vielleicht von dem Zusammenspiel. Also sei es von dem akustischen, dem visuellen und dann natürlich auch noch dem emotionalen, was ja irgendwie dann auch noch so dazwischen hängt. Ich glaube, so eine Bewertung hängt dann irgendwie an diesen drei Stützen, würde ich es jetzt mal nennen.
Ja, ist also eher so ein Gesamteindruck anstatt so ein einzelnes.
Genau, ja,
Ja,
genau.
okay.
Und das ist da irgendwie entscheidend. Aber oft läuft es natürlich irgendwie nur so nebenher. Also ich höre relativ viel Musik und dann lege ich da meine Aufmerksamkeit natürlich jetzt nicht permanent total drauf, oh, wie sieht es jetzt aus oder so. Wie gesagt, weil es eben normal für mich ist in dem Sinne.
Ja, klar.
Und manchmal verarschen mich so dann meine Freunde so ein bisschen, ne, und machen welche Barhammer und so. Also ganz natürlich nicht ernst gemeint und so, aber es ist schon ein gefundenes Fressen teilweise für manche.
Ja, weil es halt auch
Und
so ungewohnt ist, ne? Also,
ja.
das ich habe auch in der Vorbereitung so eine kleine Doku gesehen, wo ich auch ein Beispiel gehört habe, wo Leute richtig gehänselt werden.
Boah.
Oder in der Schule dann halt irgendwie, als sie noch klein waren, dass halt so ein ganz natürlichen Teil ihrer Wahrnehmung, also es ist ja ein natürlicher Teil der Wahrnehmung, aber halt damit sehr
Ja.
unbedarft umgegangen sind.
Ja.
Und dass dann in irgendeinem Beispiel, es kommt mir jetzt gerade nicht in den Sinn, aber halt gemeint haben, das und das wäre rot. Und die ganze Klasse hat angefangen zu lachen, weil es sich halt niemand hat erklären können, warum jetzt
Ja.
dieser Eindruck entstanden ist. Und ja, es ist auch ein Aspekt, ne? Also quasi, wie das eingebettet ist in so die sozialen Interaktionen. Also ja, verstehen das deine Freunde überhaupt oder spielt das für die eine Rolle, abseits von solchen, ja, so ein bisschen Neckereien oder, ja, wie kann man sagen, so ein
Ja, also.
bisschen freundschaftlichen
Ja, so kleine
ja,
Ärgereien
Kleinigkeiten.
oder so,
Ja,
ne?
genau.
Aber ich meine, ich rede da, glaube ich, nicht so viel drüber. Von daher ist es gar nicht so. Also, es wissen schon viele, aber vielleicht auch gar nicht alle, weil,
Ja.
also, trage das jetzt nicht so vor mir her. Muss natürlich auch erstmal aufkommen, dieses Thema allgemein. Also, ist jetzt nicht, dass ich einen Song höre und auf einmal einen Vortrag halte, welche Farben da vorkommen oder so.
Rot.
Ja,
Da.
normalerweise nicht.
Ja.
Teilweise doch, manche sind natürlich schon irgendwie interessiert oder so
Ja.
und fragen dann hier und da schon mal. Ja, aber war jetzt niemand total begeistert eigentlich, oder es war jetzt noch nie so ein riesengroßes Thema, außer wenn ich ein bisschen geärgert werde.
Und kennst du auch andere SynthesistInnen?
Nee,
Gar nicht.
nee.
Okay.
Bisher nicht, nee.
Ja. Kann sich ja ändern,
Vielleicht war es
vielleicht.
deshalb. Ja,
Ja.
vielleicht sollte ich mal in diese. Wie hieß noch die Abkürzung
Hier
von
die,
dieser Gemeinschaft?
du meinst den Verein, die DSG,
Okay.
Deutsche
Ah, okay.
Synästhesie-Gesellschaft. Ja, keine Ahnung, also die sahen ganz sympathisch aus. Ich hoffe, dass wir vielleicht mit denen auch Kontakt aufnehmen können, weiß ich noch nicht. War auf jeden Fall ein super, super Einstieg ins Thema. Also das Ziel ist erreicht, falls da von jemand hier zuhört. die Information der Öffentlichkeit hat funktioniert. Vielleicht nochmal andersrum gefragt bei dir. Also wir haben jetzt die ganze Zeit gesagt, so hey, wo taucht es bei dir auf? Wo nützt es dir vielleicht sogar? Wo kannst du das einsetzen? Oder wo macht es dir auch irgendwie Freude beim Musikhören, das mitzuerleben sozusagen? Aber gibt es vielleicht auch Situationen, wo du das aktiv irgendwie ausblenden musst? Oder wo es vielleicht zu viel wird? Kann das auch vorkommen?
Oh, das ist eine interessante Frage, so habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich meine, erstmal hatte ich so den Drang gerade, nee, eigentlich nicht zu sagen, aber vielleicht. Also ich kann zum Beispiel, wobei ich nicht genau sagen kann, ob das jetzt nur daran liegt, aber ich kann nicht gut nebenher Musik hören. Und eigentlich bin ich ganz gut im Multitasking, was andere Sachen angeht.
Okay.
Aber zum Beispiel, viele hören ja, wenn sie jetzt was schreiben oder irgendwie lernen oder so, viele hören da ja Musik dabei, viele müssen dabei. Mein Bruder zum Beispiel, der muss dabei was hören. So, das hilft dem, sich zu konzentrieren.
Ja, das geht mir ganz genauso.
Und das finde ich total interessant, wenn das Leute sagen. Und das sagen auch total viele, dass sie sich bei Stille nicht konzentrieren können oder so. Deswegen eben zum Beispiel die Musik brauchen.
Ja.
Und das ist bei mir überhaupt nicht so. Ich kann mich gar nicht konzentrieren, wenn ich nebenher, wenn da eine Stimme dabei ist, schon gar nicht, aber eigentlich nicht mal, wenn da nur ein kleiner Beat nebenher läuft. Das lenkt mich total ab und ich würde es total gerne, weil ich einfach gerne Musik höre, ich würde total gerne nebenher Musik hören können. Das geht nicht, ich kann mich nicht konzentrieren.
Ja, ist spannend, also das ist bei mir tatsächlich, also ich bin genau so ein Fall, den du gerade beschrieben hast, also ich brauche das, manche Leute setzen sich ja mit Noise-Canceling-Kopfhörern in die Bibliothek, ne? Also dass quasi die komplette Stille brauchen. Und das würde bei mir nicht funktionieren. Also so eine Totenstille, da würde ich verrückt werden. Das kommt bei mir persönlich daher, dass ich früher, wir reden erstaunlich oft über die Schule oder die Schulzeit in diesem Gespräch, aber sei es drum. Früher, als ich Hausaufgaben gemacht habe, das war bei uns damals in der Wohnung habe ich das meistens in der Küche gemacht und da stand ein Radio. Und ich habe immer mit dem laufenden Radio Hausaufgaben gemacht. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das aus dieser Zeit kommt, aus dieser Sozialisierung, dass im Hintergrund irgendjemand irgendwas sagt oder singt oder Musik läuft. Dass ich auch heute noch hier meistens entweder das Radio anmache oder eine. Ja, also irgendwas muss laufen. Und das kann ich aber genauso gut nachvollziehen bei dir, dass, es gibt tatsächlich ja auch einfach Leute, die die Stille genießen und dass das bei dir aber vielleicht zu viel wird, ja.
Ja, also zumindest könnte das ein Faktor dabei sein, also könnte ich mir vorstellen. Was mich nicht stört, ist, wenn irgendwie sonst Leute in der Bibliothek zum Beispiel an mir vorbeilaufen oder so, das lenkt ja andere Leute total ab zum Beispiel. Damit kann ich umgehen irgendwie, aber...
Ja, man muss ja auch sagen, dass die Bibliothek dafür, dass es ein Ort der Stille sein soll, dass da ganz schön viel Radau ist meistens. Also, dass da fällt ein Buch runter und Laptops werden zugeklappt und irgendwie jemand schmeißt seine Flasche um, keine Ahnung. Also da ist immer irgendwie los, wenn man sich mal drauf konzentriert. eigentlich so still ist es da gar nicht, wie man das gerne hätte. Ja, und was passiert bei dir zum Beispiel, wenn dann noch Emotionen dazu kommen. Also wenn du zum Beispiel in einer Situation ganz gestresst oder aufgeregt bist, also ist dann der Eindruck, der Toneindruck auch irgendwie damit verbunden oder ist es tatsächlich nur, ja, wenn halt eine Musik läuft und du entspannt zuhören kannst oder konzentriert zuhören kannst?
Nee, auch wenn ich gestresst bin, ist es mit Sicherheit schon auch nebenher. Oft geht natürlich mit dem Stress dann auch einher, dass ich dem dann nicht so eine Aufmerksamkeit schenke oder schenken kann in dem Moment.
Ja.
Aber die Eindrücke sind definitiv trotzdem auch da.
Die Frage kam nämlich so ein bisschen aus dem Eindruck, den ich oft habe, zum Beispiel wenn ich jetzt einen Vortrag halte oder sowas, da verändert sich ja die Zeitwahrnehmung, die eigene auch total, oder die Wahrnehmung der Umwelt im Allgemeinen, aber also vor allem kann man das halt auf dieses Zeitgefühl fokussieren oder daran hängt das vor allem, also dieser Moment oder dieser Effekt, dass man halt sagte, ah ja, das ging jetzt aber schnell.
Ja.
irgendwie vorne stand und gesagt gekriegt hat, okay, irgendwie Viertelstunde, 20 Minuten Vortrag halten oder so, keine Ahnung. Und in solchen Situationen geht die Zeit halt, entweder es zieht sich bis ins Endliche, das kann auch sein, oder sie geht viel schneller rum, als man gedacht hat. Und da aus dem Eindruck haben ein bisschen die Frage eben, ja, tut es sich vielleicht auf andere Wahrnehmungsweisen auch auswirken?
Also in meinem Fall nicht nennenswert, nee.
Okay.
Wobei ich jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, was sich allerdings ändern kann, ist, ich zum Beispiel kann, wenn ich ein Lied höre in verschiedenen Situationen, sind die Empfindungen, die ich, oder diese visuellen Eindrücke nicht immer die gleichen. Das heißt, man kann das in meinem Fall nicht quasi, also berechnen eh nicht, aber quasi nicht durch feste Variablen beschreiben. Es gibt da wiederkehrende Muster, die hier und da auftreten, aber ich sage jetzt mal irgendwie verkürzt formuliert, die gleichen Lieder haben vielleicht die gleichen Farben, wenn ich es mehrmals höre. Das wäre dann vielleicht so ein bisschen so eine stabile Komponente, die da bleibt, aber die restlichen Eindrücke, sei es Formen, sei es Strukturen, können sich verändern. Also und da könnte ich mir vorstellen, dass zum Beispiel meine Laune oder meine Emotionen, meine emotionale Verfassung in dem Moment vielleicht eine Rolle spielen könnte.
Ja,
würde spannend. Ich nicht
ja.
Und habe ich tatsächlich selber auch noch nie so drüber nachgedacht, aber jetzt, wo du das so gesagt hast, ja.
Ja, das ist ja auch total interessant. Jetzt versuche ich noch krampfhaft eine Anschlussfrage mir zu überlegen, aber ich glaube, das hast du ganz nachvollziehbar beschrieben. Was ich mich auch dann vielleicht sogar schon so Richtung Ende zu unserem Gespräch noch gefragt habe, ist, wo man sich andersrum, hast du dich, als du das dann rausgefunden hast, so ein Stück weit, hast du dich dann über das Thema informiert? Hast du dann geschaut, okay, ist das eine Sache oder ist das, geht es nur mir so oder keine Ahnung? Hast du da versucht, irgendwie Informationsquellen zu finden?
So ein kleines bisschen. Also ich habe überhaupt, als dieser Begriff dann plötzlich im Raum stand, wollte ich natürlich erstmal wissen, was ist das überhaupt? Ich hatte das vorher noch nie gehört. Und dementsprechend keine Vorstellung davon.
Ja.
Und ich habe das schon mal dann gegoogelt und habe mal geguckt, okay, was ist das überhaupt? Und gibt es auf der Welt noch andere Menschen, die das haben? So, ne? Und bin dann zu der Erkenntnis gekommen, dass das der Fall ist, also dass es da Leute gibt. Aber groß darüber hinaus habe ich eigentlich nicht gedacht, so, okay, cool, interessant. Und habe dann auch lange irgendwie gar nicht mehr so inhaltlich darüber nachgedacht.
Ja, ich meine, warum auch, ne? Das ist ja was, es stört dich ja nicht.
Es hat sich für mich ja, außer dass diese Erkenntnis, dass das vielleicht nicht jeder so empfindet, hat sich für mich ja jetzt sonst nicht groß was geändert.
Ja.
Bis ihr mich dann irgendwie jetzt mit dem Thema nochmal dann angesprochen habt und dann dachte ich so, ach so, ja stimmt, das gibt's ja und war ja auch irgendwie ein Zufall, dass sich das jetzt so ergeben hat.
Ja, tatsächlich, ja.
Cool, deswegen hatte ich auch einfach echt große Lust, da teil zu sein, irgendwie, weil ich selber darüber mal ein bisschen was erfahre, so auf dem Weg.
Ja, und du auch eine Möglichkeit hast, über dich selber so noch zu reflektieren, über deine eigene Wahrnehmung.
Ja, das stimmt.
Vielleicht, ja. Ja, und auf der anderen Seite, ich bin auch, genieße es auch sehr gerade, mit dir zu sprechen, weil das so viele Punkte anspricht, die wir versucht haben aufzugreifen in unserer Beschäftigung und so viel da reinbringt, wo wir uns die ganze Zeit gefragt haben, so könnte das interessant sein, könnte das, ist das überhaupt was, über das nachdenkenswert ist? Und jetzt vor dem Hintergrund dieser Wahrnehmungsmodus, Synästhesie, eröffnet sich einfach nochmal so eine andere. Ja, so ein anderer Bereich, ein anderer Faktor.
Ja.
Wir waren da lange.
Ich bin auch wirklich sehr, sehr gespannt auf diese Umsetzung, wenn das veröffentlicht ist.
Ja. Ja, wir waren sehr lange auch, also das ist ein wichtiges Thema, gar keine Frage, in der Beschäftigung gewesen, aber wir waren jetzt lange auch sehr technologisch unterwegs, haben das so ein bisschen bezogen auf ja, Digitalisierung und was Technik mit Musik macht und wie die Musikwahrnehmung sich ändert durch Technik, aber und haben das aber halt immer versucht zurückzubeziehen auf die Wahrnehmungsweisen, die der Mensch sowieso hat. Und ja, da ist einfach diese Synästhesie ein fantastisches Beispiel, ein faszinierendes Phänomen, was sich einfach lohnt, ja, nachzuverfolgen, darüber nachzudenken, sich damit auseinanderzusetzen, ohne da jetzt groß irgendwie Forschung betreiben zu wollen oder können. Aber halt, ja, als Gedankenanstoß, als Beschäftigung ist es einfach super spannend. Genau. Und vor dem Hintergrund habe ich tatsächlich ein bisschen was rausgesucht an Informationsmaterial, falls den HörerInnen, die jetzt hoffentlich zahlreich unserem Gespräch gelauscht haben, sich weiter informieren wollen. Habe ich zum einen, die allen Sachen, die wir übrigens gesagt haben, finden sich in den Shownotes zu dieser Episode. Das habe ich noch gar nicht gesagt. Also ihr findet auf dem Post zu dieser Episode und auf eigentlich allen halbwegs vernünftigen Podcatchern auf euren Handy, findet ihr eine Sektion irgendwie Beschreibung. Und da sind dann auch die Shownotes untergebracht, wo ihr dann auf Links klicken könnt und euch weiter informieren. Ganz, ganz tolle Sache. Schaut auch mal rein. Und eine dieser Sachen, die ich gefunden habe, die ich ganz spannend fand, war eine YouTube-Doku, True Doku, von dem Kanal True Doku. Das ist ein Kanal von dem Jugendnetzwerk der öffentlich-rechtlichen Funk, die sich mit einer Synästhesistin unterhalten haben, auch aus Frankfurt, interessanterweise. Ah. Genau, und das fand ich auch sehr netten, sehr zugänglichen Einstieg, wenn das jetzt hier noch nicht gereicht hat, sage ich mal, um in das Thema irgendwie, in das Thema sich reinzufühlen, ist ganz, ganz cool gemacht, ist ein, ja, sehr persönliches Zeugnis darüber, eigentlich auch ähnlich wie wir jetzt hier gesprochen haben. Fand ich sehr cool, auch sehr kurzweilig, ein paar Minuten nur lang, wie das bei YouTube üblich ist. Cool, und dann und dann gibt's halt die Deutsche Synästhesiegesellschaft, die ich jetzt nochmal empfehlen will. Die haben auch psychologische Literatur gesammelt zu dem Thema und auch eine wissenschaftliche Einführung ins Thema auf der Webseite geschrieben mit Quellenangaben und so weiter. Die sind auch also wirklich sehr empfehlenswert und wer sich da noch tiefer damit auseinandersetzen will, kann das tun. Und auch bei denen habe ich eine ganz tolle Sache gefunden. Ich weiß nicht, ob du, also kennst Ratatouille, kennst du, ne? Das ist dieser Pixar-Film, genau.
Ja.
Also auch das Essen.
Aber ich habe tatsächlich zuerst an den Film gedacht.
Ja, genau. Also Ratatouille, für alle, die es nicht kennen, ein Film von Disney und Pixar. Animationsfilm, der in Frankreich beziehungsweise insbesondere Paris spielt und das Leben einer Gourmet-Ratte. Würde ich jetzt mal sagen.
Schön beschrieben, ja. Sehr
also treffend. Ich liebe diesen Film, also auch.
Ich weiß auch nicht, wie oft ich ihn gesehen habe.
Ja, und einfach ganz, ganz fantastisch. Also, falls wir auch jüngere ZuhörerInnen haben, die vielleicht mit diesem Film noch nicht in Berührung gekommen sind, unbedingt anschauen. Ganz, ganz fantastisch. Und da gibt's, weiß ich, ob du dich erinnerst, da gibt's eine Szene, wo Remy darüber spricht, wie quasi, also über seine Faszination für Essen, wo er dann irgendwie verschiedene Sachen isst und dann beschreibt, wie sich der Eindruck verändert. Und da gibt's dann so eine Musik im Hintergrund und eine Animation, so wie so Feuerwerk und Kringel in der Luft und so weiter.
Ja. Ganz dunkel erinnere ich mich.
Das ist relativ am Anfang von dem Film und ich hatte noch nie darüber nachgedacht, aber diese Szene verdeutlicht eigentlich, dass Remy, die Ratte, Synästhesist ist. Weil er diese musikalischen und Formeindrücke mit diesen Geschmäckern, die er schmeckt. Geschmäcker schmecken, ja, glaube ich. Das ist, glaube ich, die richtige Kombination. Genau.
Oh, das gucke ich wohl dann nach der Doku.
Auf jeden Fall. Und das Interessante, der Hintergrund davon ist, dass der Zeichner und Designer, der dafür sich verantwortlich zeichnet,
Michel Garnier heißt der Mann. Mhm. Und der ist selbst Synästhesist, einer der bekannteren anscheinend. Und wird eine Version dieser Szene verlinken, auch auf YouTube, die Michel Garnier selbst auf seinem Kanal online gestellt hat, wo er auch ganz kurz beschreibt in der Videobeschreibung, wie es zu dieser Szene gekommen ist. Da geht es gar nicht so sehr um diesen Aspekt der Synästhesie, vielmehr um so die Produktion und wie das zustande gekommen ist, aber ist einfach ein ganz toller Eindruck, um auch auf einer sehr plastischen Ebene, eigentlich so einer kreativen Ebene, gezeigt zu bekommen, was das eigentlich bedeuten kann, Synästhesie. Und es endet auch wunderbar, sehr trollig, diese Szene mit dem Bruder von Remy, der eine sehr verfressene Ratte ist, kann man, glaube ich, ohne große Wertung sagen, der einfach überhaupt nicht kapiert, was ihm sein Bruder verdeutlichen will. Und das fand ich einfach sehr, sehr passend und sehr, sehr schön. Kann man sich gerne nochmal anschauen.
Oh, schön, ja.
Ja, wir sind am Schluss angekommen und am Schluss von unserer Podcast-Reihe wollten wir jedem Gast, jeder Gästin eine Reihe von kleinen Abschlussfragen stellen, damit wir so ein Panorama haben am Ende vielleicht, wo man auch eine gewisse Vergleichbarkeit herstellen kann und so ein bisschen ein kleines Format haben, was sich immer wieder ähnelt. Und da würde ich jetzt einfach zu überleiten und ob du Lust hast, mir ein paar Fragen zu beantworten, so schnell, so kurz wie möglich.
Okay, ich probiere mein Bestes.
Aber du, also auch kein Druck. Wir machen das hier auch jetzt quasi zum ersten Mal. Und die erste Frage ist quasi abgeleitet von unserer Leitfrage, die wir für die Online-Ausstellung uns ausgewählt haben. Wie sieht Musik aus? Ist so ein bisschen das, worauf wir unsere gesamte Ideen und Aspekte runtergebrochen haben, auf so eine sehr plastische, kleine, handliche Frage. Und das würde ich dir einfach stellen. Wie sieht Musik aus? Was glaubst du?
Bunt und vielfältig.
Und in den letzten 10 Jahren hat sich ja viel verändert beim Musikhören. Streaming kam auf, die Vinyl, die Rückkehr der Vinyl-Schallplatten ist quasi nicht mehr von der Hand zu weisen. Also es gibt einerseits super moderne Hörweisen von Musik und andererseits so ein Retro-Schock. Was hat sich für dich in den letzten Jahren bei Musikhören geändert?
Oh, dass man eine große Vielfalt einfach permanent durch das Handy in der Hosentasche hat und alles permanent hören kann.
Die nächsten Fragen sind zweigeteilt. Also es geht darum, ich gebe dir 2 Optionen und du musst dich für eine Option entscheiden. Beispiel wäre Bier oder Wein?
Oh, wir haben hier gerade 11:30 Uhr. Bier.
Okay, und so geht's weiter. Das war ja auch die Testrunde. Und so geht's weiter. Ja. Also, Musik oder Malerei?
Musik.
Museum oder Konzert?
Konzert.
Streaming oder Vinyl?
Streaming.
Warum?
Oh, die Entscheidung ist mir schwer gefallen, aber...
Ja, deswegen ist auch. Das ist ein fieses Format.
Das ist wirklich schwer. Wahrscheinlich wegen der Vielfalt. Und einfach, weil ich dementsprechend genau in dem Moment das hören kann, worauf ich gerade Lust habe. Wahrscheinlich so.
Ich habe eine Gegenthese, ein bisschen provokant. Und zwar sagt man ja, dass Vinyl... Dass das Schallplatte hören auf einem analogen Tonträger deswegen so toll ist, weil man da ja so ein richtiges haptisches Gefühl für die Musik entwickelt. Und dieses haptische Gefühl, das hast du ja schon. Du brauchst also gar keine Schallplatte. Das ist meine Provokation jetzt zum Schluss.
Stark, das habe ich jetzt einfach für immer als Erklärung parat, wenn man fragt.
Okay.
Sehr gut.
Weiter geht's. Video oder Audio?
Audio.
Playlist oder...
Vielleicht auch Video. Beides.
Beides MTV. Playlist oder Album?
Playlist.
Warum?
Weil ich, wenn mich jemand fragt, was hörst du für Musik, ich höre irgendwie von allem so ein bisschen oder von den meisten so ein bisschen. Und deswegen mag ich es total gern, mir selber meine Kombi zusammenzustellen und je nach Lust und Laune so... meine Playlist parat zu haben.
Digital oder analog?
In Bezug auf Musik oder ganz allgemein?
Das ist die Frage.
Auch analog.
Analog?
Ja, auch mal analog.
Und was hattest du im Kopf?
Gerade auch so ein bisschen so Papierkram. Also wenn ich jetzt so, ich sitze gerade inmitten meiner, ich bin gerade am Abschlussarbeit schreiben und voll viele machen wirklich alles nur am PC. Und ich meine, ich mache schon sehr viel am PC, aber ich mache mir schon auch viele Papier, also ich sehe gerade so meine Notizen hier liegen und die mache ich, es hilft mir schon manchmal, die nochmal auf Papier so zu machen.
Ja, das kann ich auch total nachvollziehen. Also ich habe das auch, manche verteufeln ja diesen Medienbruch, vor allem in so in so wirtschaftlichen Kontexten, aber ich finde es super hilfreich, manche Sachen eben nicht im Rechner zu haben, sondern auf einem Zettel daneben, dass ich das in der Hand halten kann und dass ich das auch verschieben kann, räumlich sozusagen, und dass ich nicht alles auf dem gleichen Platz habe.
Ganz genau, und irgendwie die Gedanken nochmal woanders und dann 1000 Farben und
ja,
das hilft mir auch, deswegen war das meine intuitive Antwort.
So, letzte zwei Fragen sind nochmal offen gestellt. Was hast du zuletzt gehört?
Ich habe eben gehört, dass ein Album, also ich habe im Prinzip die Preview von einem Album, was bald rauskommt, gehört.
Okay.
Von Chris James.
Ah ja, okay. Und was hast du zuletzt gesehen?
Ein Vlog auf YouTube.
Liebe Maren, ich danke dir herzlich für dieses Gespräch.
Vielen Dank.
Hat mir wunderbar viel Spaß gemacht.
Mir auch.
Ja, prima. Vielen Dank.
Danke, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr euch noch stärker mit dem Thema auseinandersetzen wollt, geht doch auf mixing-senses.art und schaut in die digitale Ausstellung Vison rein.